Herzlich willkommen zurück zu Flut und Flow. Und ich weiß, letztes Mal hattet ihr immer so Intros, wo die Gäste vorgestellt wurden. Das wird heute nicht passieren, weil A, haben wir jemanden hier, der auch schon da war und deswegen dieses Intro nicht nochmal bekommt. Und B, geht's heute ja so ein bisschen um den Rückblick auf die Saison, weil die Saison ist jetzt zu Ende gegangen, zumindest was die O2 Surf Masters angeht. Und dafür habe ich mir, glaube ich, genau den Richtigen an die Seite geholt, den Head Judge der Contest-Serie, Maurice Friedrich. Herzlich willkommen.
Ja, hi, schön, dass ich nochmal da sein darf.
Wir werden heute so ein bisschen über die Saison reden, ein bisschen über den Contest in Freiburg, ein bisschen über dich als Rolle des Head Judges innerhalb der Saison, ob du jetzt vielleicht sogar ein bisschen müde bist. Das gibt's jetzt alles gleich in der Folge, deswegen wünsche ich euch viel Spaß.
Flut und Flow, dein Podcast rund um die O2 Surf Masters. Hier bekommst du die frischesten Insights direkt von der Welle. Schnelle Moves, starke Persönlichkeiten und alles, was die Rapid Surf Szene bewegt.
So, Maurice, jetzt ist es soweit. Wir haben die Zeit durch. Die Saison ist vorbei. Es war letztendlich doch eine lange, intensive Saison, die sehr viele Höhen vor allem hatte, weniger Tiefen. Mit sehr spannenden Wettkämpfen, richtig geilen neuen Riderinnen, die irgendwie dazugekommen sind. Und ich glaube auch ganz schön viele Storylines, die wir jetzt so über diese Saison hatten, gerade sportlich gesehen, aber auch persönlich. Wir hatten schon in Freiburg ganz, ganz kurz drüber geredet. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt da heute sagst. Lass uns gerne mal anfangen, so über dich zu reden. Wie war das für dich jetzt in der Saison? Hast du jetzt gesagt, Gott, es reicht jetzt mal, ich habe jetzt keine Lust mehr, Head Judge zu sein. Es war eben so eine lange Saison, ich brauche jetzt auch mal Pause. Oder hat es durchweg auch einfach sau viel Bock gemacht für dich?
Ich muss kurz überlegen. Tatsächlich beides, würde ich glaube ich sagen. Ich glaube, das Besondere dieses Jahr war einfach, als wir vor einem halben Jahr gesprochen haben und vor diesem Batzen, dass man das erstmal das Gefühl hatte, für mich jetzt auch ein ganzes, wie so ein Ligasystem. So, ne? Also meine Hintergründe sind halt irgendwie Vereins- und Mannschaftssport gewesen. Da hast du halt immer so einen ganz klaren Startpunkt und einen Endpunkt und am Ende ziehst du ein Fazit. Das war sonst im Surfen, nachdem es die Rapid Surf League damals nicht mehr gab, nicht mehr so. Das heißt, du hattest ganz viel einzeln zerstückelte Systeme, Contests, wo du nie so, ja, du wusstest eigentlich nicht, wann es losging und wann es vorbei war. Es war halt einfach so, es ging ja kontinuierlich weiter. Und jetzt hatten wir irgendwie diesen Start und mit diesem Ende. Und genauso fühle ich mich auch. Also es war wirklich so von Aufregung zu, wir starten da rein und wir bauen was Neues und noch weiter, wir bauen das noch weiter aus vom letzten Jahr zu, boah, ich bin echt einfach müde und freue mich gerade so ein bisschen wie so eine, ja, in so eine Sommerpause zu gehen. Weil es doch sehr, sehr intensiv war. Weil man immer im Hinterkopf hatte, dass jetzt alles, so jeder Contest, nicht für sich alleine steht, sondern diese Konsequenzen hat, was das bedeutet fürs nächste Event. Wenn du sonst Ergebnisse hast, dann ist es halt irgendwie vorbei und dann kann man halt nächstes Jahr das verbessern. Aber jetzt wusstest du ganz genau, dass Selbstentscheidung, ob Hannes jetzt Vierter oder Fünfter geworden ist in Langenfeld, hat quasi nochmal den Unterschied gemacht, ob Yoshi noch Zweiter hätte werden können. Und dadurch musst du halt einen Vierten- und Fünftplatz nochmal intensiver bewerten, als es bei einem geschlossenen System wäre.
Und für dich jetzt auch als Head Judge, das war ja eine neue Rolle in der Saison. Letztes Jahr warst du ja noch als, ich sag mal, normaler Judge mit dabei und hast die Scores gegeben. Diesmal hast du von hinten so ein bisschen drüber geschaut und wenn es eng wurde, noch deine Meinung dazu gegeben. Hast du dich da auch erst so ein bisschen reinfinden müssen? War das sehr ungewohnt für dich am Anfang? Oder sagst du, du hast dich eigentlich quasi mit dem ersten Stop in Osnabrück damit wohlgefühlt? Konntest dich da dann auch weiterentwickeln? Oder sagst du, okay, es war eigentlich ein unfassbar geiler Job, ich würde das auf jeden Fall gerne wieder machen und ich habe es mir auch genauso vorgestellt?
Also ich würde, ja, beides auch wieder da. Es ist, ich habe vorher schon ein paar Contests gehadjudged, aber auch da ist es halt, du kommst dann hin, du machst deinen Job, das Event ist vorbei, dann sagen alle gut oder nicht so gut und meistens hoffentlich gut. Und dann ist das wieder vorbei. Und was ich komplett unterschätzt habe, war die Politik dazwischen. Also im Endeffekt, die Arbeit an einem Contest-Tag, die ist halbwegs moderat, die kann man so, ich sag mal so, wegmanagen. Da habe ich ja zum Glück auch die Judges, wenn du halt, sag ich mal, Heats hast, die einfach gut laufen, wo ich gar nicht viel machen muss. Ich habe es jetzt auch gemerkt von Tourstop zu Tourstop. Alle Judges, die jetzt am Ende dabei waren, haben, ich glaube, Celine hat alle fünf Contests gejudged und alle anderen waren bei mindestens zwei. Das heißt, in der Vorrunde war meine Arbeit halt super, super gering. Hinten raus wird es dann natürlich die Verantwortung, wo du die Sachen, ja, wenn es halt schief geht, dann auch quasi dazu stehen musst. Also bist da, man fühlt sich ein bisschen mehr wie so ein Trainer als wie als ein Athlet. Aber die Contest oder die Kommunikation zwischen den Contests, das war eigentlich das, was am Ende dann auch irgendwo zehrt, weil dann gucken sich die Leute den Livestream nochmal an. Dann hätten sie gerne nochmal eine Frage hier. Hey, warum wurde das so entschieden? Wie wurde das? Ich habe eine Frage zu dem, ich habe eine Frage zu das. Also das passiert die ganze Zeit. Und das ist nicht nur dann an dem Event selber, sondern die wissen ja quasi schon, wenn der eine Stop vorbei ist, bis zum nächsten, wo ist es wieder unser Ansprechpartner? Normalerweise hast du, wenn du einen Contest hast, erfährst du eigentlich erst, wer die Judge ist oder wer der Head Judge ist, an dem Contest-Wochenende selber. So, das heißt, für mich ist die ganze Zeit immer wieder ja, quasi PR-Management sozusagen rein dazu gekommen. Und das habe ich komplett unterschätzt am Anfang, bin ich ehrlich. Es war unfassbar viel Spaß, weil die Dialoge tatsächlich viele sehr, sehr auf Augenhöhe waren und sehr auf Qualität bezogen. Aber ich habe es komplett unterschätzt, wie viel Arbeit das noch da dazwischen ist mit sämtlichen Calls und was auch immer.
Ja, ich meine, unabhängig von der Arbeit für dich, finde ich das aber auch persönlich ziemlich angenehm. Also aus meiner Zeit im Sport, wenn ich wusste, wir haben in jedem Turnier irgendwie den gleichen Referee, den gleichen Head Referee, wo du dann mit Problemen, mit irgendwelchen organisatorischen Themen eben Ansprechpartner hattest, war das für dich als Athlet oder Athletin immer angenehmer, weil du hattest auch über die Turniere hinweg, wie du sagst, eben auf so einer Augenhöhe gesprochen, die auch so eine gewisse Harmonie entwickelt zwischeneinander und du wusstest, wie man miteinander kommuniziert. Wenn du dann wieder einen neuen Referee hattest, dann gab es immer wieder kleinere Probleme, dann hattet ihr hier Unstimmigkeiten und du musstest dich quasi immer wieder neu in jemand anderen reingrooven. Und ich glaube, aus Athletenperspektive, für mich aus der Journalistenperspektive war es auch angenehm, weil ich dann halt immer schön unangenehme Fragen stellen konnten. Warum kam der Score jetzt zustande? Wie hast du das gesehen? Fand ich aus meiner Perspektive angenehm. Ich kann mir aber auch extrem gut vorstellen, dass das dann für dich in dem Moment ziemlich viel ist. Aber auch da die Frage, war es letztendlich für dich zu viel? Oder sagst du, okay, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und ich hätte Bock, das genauso wieder zu tun?
Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, das wieder zu tun. Ich würde sogar fast in die andere Richtung gehen. Ich habe es zum Beispiel voll genossen oder beziehungsweise hätte gerne öfter die Option, gewisse Sachen zu erklären. Also als Beispiel jetzt nach dem letzten Contest, wo ich meine, wir geben die Scores raus und alle anderen fragen sich so oder sagen, ah ja, kann ich verstehen. Ich habe mir zum Beispiel den Livestream dann auf der Rückfahrt, haben wir uns den nochmal komplett reingezogen. Also Hannes hat geschaut, ich habe quasi Podcast gehört, weil ich habe es ja vorher schon gesehen gehabt in dem Sinne. Und dann war es total oft, dass wir hatten eine Situation und dann sagst du und Mo da, glaube ich, und dann gesagt, okay, verstehen wir, warum sie wahrscheinlich so entscheiden. Und in der Situation hätte ich gerne ein Mikro, dass wir wie im Football oder jetzt auch im Fußball ist, dass ich einfach sagen kann, hey, Entscheidung ist folgendermaßen gefallen, wir haben uns entschieden für Blau, weil das und das Argument. Und das wäre tatsächlich vielleicht noch eine Option, die man noch für die Zukunft erweitern könnte. Oh, ja. So wie wir jetzt danach saßen, wo du gesagt hast, hey, warum hat Yoshi den Score nicht bekommen? Hast du nochmal reingeguckt? Yoshi hat tatsächlich keinen Run gefinisht, er hatte keinen Frontside Reverse und er ist bei beiden Alley-Oops rein. Also hatte ich sogar noch richtig in Erinnerung. Aber wäre natürlich gut, in der Situation zu sagen, so hey, er bekommt den Excellent Score nicht, weil nur zwei Major-Trick-Manöver und bla bla bla. Für so ein Head-to-Head wäre es, glaube ich, nochmal cool. Jetzt musst du jetzt nicht bei jedem Run und jetzt nicht bei einem 2-0, aber wenn es 1-1 steht, dann wäre es schon irgendwie ein geiler Moment, dass man kurz das Headset anmacht und vielleicht das noch kommentiert. Also ich würde fast sogar noch sagen, wir öffnen das. So wie wir jetzt zum Beispiel im Laufe des Contests gesagt haben, ey, wir haben eine Judges-Cam. Ich habe mich total erschrocken mal wieder, wie viel man eigentlich hören kann. Manchmal war ich froh, dass ihr dann noch drüber gebrabbelt habt, dass man da nicht jedes Wort hört. Aber auch das ist so eine Sache. So, ich setze mich jetzt ja nicht dahin und red mit meinen Judges so und mach die Hand.
Ist ja sowieso nicht mehr erlaubt jetzt, ne?
Genau, so, ne? Dann hole ich mir halt meine, wie in der NFL, meine Burger King-Pappe und halte die da hoch. Dann mache ich ja quasi unser Element kaputt. Wir wollen es eröffnen. So, wir haben ja sogar schon mal drüber gesprochen, ob man den Headshots komplett verkabelt oder ob man es halt situativ macht. Und ich fand es zum Beispiel auch cool, dass wir jetzt die Replays hatten für die Zuschauer in Regensburg auf dem Screen, wo wir überlegt haben,
Freiburg. Sie war in Regensburg, die Welle, Regensburg, ich weiß, dass man durcheinander kommt.
Und auch das war ja eine Überlegung, so irritiert das die Judges, ist es ein unfairer Vorteil oder nicht? Aus Judges Perspektive, du kriegst es gar nicht mit. Also du guckst dir den Run an, Du bist dann in deinem Kopf, in deinen Scores, du hast da gar keine Zeit. Ich aber als Head Judge habe die Zeit, weil während die überlegen, habe ich quasi diese 30 Sekunden gerade Luft und kann mir nochmal Elemente oben anschauen und das nochmal. Oh, kurz vor dem Tisch immer. Kann mir quasi das nochmal anschauen. Also ich fand, das waren coole Elemente und das war eine Entwicklung, die wir gegangen sind, halt auch in die Professionalisierung und Modernisierung des Sports. Also ich sag, wir haben was geschafft, was der Fußball nicht schafft mit seinem VAR. Und ich glaube, da könnten wir fast noch mehr machen.
Ich glaube, man könnte das dann so aufziehen, wenn eine enge Entscheidung ist und dann machst du so wirklich Headset an und dann After Review und dann musst du dich da so hinstellen und die Entscheidung preisgeben. Oder man muss das so machen, wie jetzt auch beim Fußball mit Patrick Ittrich zum Beispiel, dass du hier halt irgendwie einen Schiedsrichter-Experten an der Seite hast und immer, wenn irgendeine strittige Situation ist oder Unklarheiten herrschen, dann callst du einfach mal kurz. Dann kriegst du eine fundierte Meinung dann bist du da eigentlich öfter im Bilde. Ich finde das auch ein super geiles Element. Ich hoffe natürlich, dass das noch deutlich mehr genutzt wird. Ich kann aber auch, zumindest zu einem gewissen Punkt, weißt du, ich bin halt auch ein bisschen kamerageil, ne? Das musst du dann halt auch verstehen, aber zu einem gewissen Punkt kann ich das auch verstehen, wenn Leute das unangenehm ist, wenn sie die ganze Zeit irgendwie on air sind, du weißt nicht, wann du sie hörst, die müssen aufpassen, was sie sagen. Kann ich verstehen, aber ich glaube, gerade aus Medienproduktsicht und auch der Sicht für die Reichweite und Weiterentwicklung eines Produkts ist es extrem wichtig, dass du nochmal mehr Insights gibst, dass du neue Perspektiven eröffnest, die dann vielleicht Zuschauer und Zuschauerinnen so noch nicht kennen und nicht gesehen haben und daraus dann wieder was Interessantes ziehen können. So, deswegen wäre es mein Wunsch, das ähnlich wie du das gesagt hast, genau noch so zu öffnen, ohne das irgendwie auf Kosten der Judges zu machen. Also, dass sie dann irgendwie eine zu große Hemmschwelle dann dafür hätten und dann irgendwie gar nichts preisgeben oder verunsichert wirken, etc. pp.
Aber ich glaube, das ist dann auch einfach die, wenn du confident genug bist, also in deinen Entscheidungen, dann was habe ich zu verstecken? So, ne? Also das, ja, denke ich mir halt immer so. Ne? Deswegen, ja, keine Ahnung, ich finde, deswegen sitzen wir ja auch vor den Surfern und jeder sieht uns. Wir sitzen jetzt ja nicht, wir können ja auch irgendwo in einem separaten Raum sitzen und vom Video judgen, damit keiner weiß, wer was ist. Nee, wir sitzen da ja, weil wir halt wissen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir die Erfahrung haben und dass wir als Team gut zusammenarbeiten. Von daher denke ich, muss man sich da auch nicht hinter verstecken. Und wie gesagt, am Ende müssen wir Entscheidungen treffen. Und wenn ich das nicht begründen kann, warum ich das wie gebe, dann muss man vielleicht auch überlegen, ob man der Richtige für den Job ist. Also so denke ich es halt.
Mal die Trainerfrage stellen.
Weil die Trainer war, ja, genau.
Ja, apropos Trainer, du hast es gesagt, du hast dich auch zwischendurch ein bisschen wie ein Trainer gefühlt und das Gefühl hatte ich auch, als ich gerade jetzt in Freiburg die Sequenz vom Finale bei den Herren gesehen habe, wo du einmal die Jungs zusammengetrommelt hast und nochmal eine kurze Ansage gemacht hast, so sieht's aus, das wird jetzt der Fokuspunkt sein. Und da meinte ich ja auch, boah, also so seriös habe ich dich selten erlebt, eine Sache, aber du hast die Seite, gefällt mir. Aber da kam schon so ein bisschen der innere Pep Guardiola raus.
Ja, das hat so angefangen, das hat sich so ein bisschen hochgesteigert, gerade bei den Jungs. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich da irgendwo nah dran bin, ne, weil wir alle irgendwo Teil der Crew sind. Normal surfen wir halt alle zusammen. In dem Moment im Contest surfen sie halt gegeneinander. Aber ich sehe das schon so ein bisschen auch als Team. So, ne? Also auch wenn sie halt Kontrahenten sind. Aber das ganze Event ist ja wie ein großes Team oder ein Produkt. Und je besser die Jungs halt surfen, ich bin jetzt ja nicht zu einem einzelnen Athleten hingegangen und habe gesagt so, hey, gib nochmal Gas, sondern halt zu allen fünf. Und ich wusste, wenn halt alle fünf jetzt nochmal Vollgas geben, das Level nach oben pushen, dann wird es für die geiler, dann wird es für die Zuschauer geiler, dann wird es für unsere Events geiler und dann haben alle Leute halt was davon. So ich es halt auch. Wie gesagt, für mich persönlich am Ende ist mir völlig egal, wer gewinnt. Aber ich will, dass das Level am höchsten ist und dass es am meisten feuert. Und so ist es ja dann auch unparteiisch wieder. Und ja, vielleicht ist das dann auch der Contest, dass ich ja auch mal selber noch Contest gesurft bin, Background und Sportler bin. Und ich meine, wir als Judges, wir haben ja auch manchmal Situationen, wo wir da oben sitzen und sagen, Alter, boah, der war so sick. Und da wurde ja fast, musst du versuchen, da irgendwie einen auf cool machen und eigentlich denkst, willst du auf den Tisch hämmern. Weil du natürlich genauso Fan bist von den Sachen, die da passieren können. Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, das ist ein cooler Step und keine Ahnung. So, das ist ja das auch das andere, auf der anderen Seite das Gute. dadurch, dass wir dieses Produkt halt mitgestalten können und machen, kann ich das ja auch machen, wie ich will.
Ja, absolut. Aber hast du das Gefühl, dass das so manchmal jetzt auch in der Saison zwischen dir und den Riderinnen gestanden hat? Also einmal die Rolle als Freund, als Sportler und du bist nah dran, aber dann eben halt auch als Head Judge. Gab es da irgendwann mal auch so Diskrepanzen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn es halt zu engen Situationen kommt, die diskutabel sind, dass man dann schon halt auch nochmal irgendwie eine Diskussion führt auf einer anderen Ebene. Und am Ende wird es für die Surf-Szene sprechen, wenn du sagst, es ist gar kein Problem, weil die einfach sagen, ey, ich bin völlig damit einverstanden, wie du entscheidest, oder auch nicht, aber ich kann es trotzdem verstehen, ich nehme das hin und es ist alles gut zwischen uns. Oder gab es da trotzdem mal zwischendurch irgendwie so Eckpunkte mit auch Freunden vielleicht jetzt von dir aus dem Contest?
Grundsätzlich würde ich sagen, war der Umgang sehr, sehr respektvoll, sehr sachlich. Das war, ich glaube, der Vorteil ist natürlich, wir kennen uns alle, wir sehen uns alle. Da schreibt man mal kurz ein WhatsApp, ruft an oder spricht sich, weil wir uns meistens ja auch zwischen den Contests noch irgendwo gesehen haben. Also da war schon sehr, sehr viel Austausch. Ich glaube schon, dass ich finde es ja auch gut, wenn die Frage gestellt wird und lieber mir die Frage ins Gesicht stellen als hintenrum irgendwie so, weil ich denke mal, so jeder hat wahrscheinlich der Szene vertreten ist, hat wahrscheinlich meine WhatsApp-Nummer oder kann mir bei Instagram immer schreiben. Von daher hat das auf jeden Fall schon stattgefunden und wir hatten da jetzt keine Diskrepanzen oder irgendwas. Aber es ist natürlich schon so, dass, wenn du sagst, was halt schwierig ist oder was ich manchmal vermisse, ist natürlich, dass ich wenig mit den Jungs und Mädels zu tun habe am Contest-Tag. Ne? Also, ja, ist natürlich jetzt auch kein Geheimnis, dass ich natürlich auch was mit einer Surfboard-Brand zu tun habe im Hintergrund. Und in dem Sinne haben sogar dann ja die Athleten bei uns einen Nachteil, weil ich dann zum Beispiel halt nicht für die Athleten eigentlich da sein kann. Also offen zu sagen, wenn Yves und Hannes an einem Contest-Tag da sind, dann sehe ich die quasi morgens beim Frühstück und ab dem Riders-Meeting reden wir eigentlich nicht mehr miteinander. So, dann reden wir wieder quasi nach dem Contest. Das heißt, ich glaube schon, dass wir das sehr, sehr professionell alles rübergezogen haben und dass da keiner sich benachteiligt oder bevorzugt gefühlt hat oder benachteiligt in die Richtung. Wenn, dann ist es eher ein subjektives Gefühl, wo ich sage, hey, ich hätte manchmal gerne mehr selber vom Contest gehabt und einfach mit denen da sitzen und Blödsinn reden und sich über Surfen freuen. Das ging natürlich in dem Fall nicht. Und wenn, dann ist es, glaube ich, eher, dass die Leute, mit denen ich eng bin, noch detaillierter beobachtet werden. Na, das dann, da wird dann halt schon nochmal doppelt drüber geschaut, weil du einfach genau das nicht möchtest, dass am Ende irgendjemand sagt, nee, der wurde deswegen bevorzugt. Deswegen könnte ich mir fast vorstellen, wenn man es jetzt genau auseinander nimmt, dass es vielleicht sogar eine 50-50-Entscheidung, vielleicht manchmal sogar zum Nachteil der Leute passiert, die sehr, sehr eng mit dir sind. Also zumindest ist das meine Herangehensweise, weil ich genau das halt eben nicht möchte. Aber ja, ich verstehe, wenn das von außen erstmal so gesagt wird, weil jemand das mitbekommt, wie das Involvement ist. Aber ich glaube, jeder, der da drin tiefer drin ist und dafür ein Auge hat und sich das mal wirklich beobachtet hat, was wir da oben tun, der hat da gar kein, hat da ja eigentlich keine Argumente, irgendwas in die Richtung zu sagen.
Nee, und ich habe es ja jetzt auch tiefer beobachtet über die Saison und mir auch immer wieder viel Meinung eingeholt und selbst drüber nachgedacht und diskutiert. Ich muss sagen, es war durchweg sehr, sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr wirklich bei selbst engen Entscheidungen euch zusammengesetzt habt und dann zusammen eine Entscheidung getroffen habt, die ihr natürlich auch treffen müsst, aber die dann auch oftmals richtig war. Natürlich gibt es jetzt über 5 Tourstops immer Entscheidungen, die man im Nachhinein nochmal diskutieren kann. Es gibt immer irgendwie Argumente dafür oder auch dagegen. Was ich aber jetzt auch aus neutraler Perspektive extrem spannend finde. Ich habe dann zum Beispiel im Stream auch gemerkt, dass die Leute anfangen mitzudiskutieren, dass sie eine Meinung haben. Sind sie jetzt für Rider A oder für Rider B? Und das ultra interessant ist, weil du dir dann halt immer von allen Meinungen einholen kannst. Und das führt im Prinzip bei dem Contest dazu, dass du so einen Cliffhanger hast, weil es die ganze Zeit spannend ist. Du weißt nicht, wie die Entscheidung jetzt getroffen wird. Es ist immer so eine Minute dann dazwischen, wo du philosophierst. Und wie gesagt, aus neutraler Perspektive finde ich das ultra spannend. Und ich glaube, dass auch viele Zuschauerinnen bei den Tourstops vor Ort sich da zusammengesetzt haben und so gesagt haben: Ey, glaubst du, er kriegt den Score? Oder würdest du dem jetzt irgendwie eine 8 geben, vielleicht doch eher eine 7? Und rein aus der Perspektive finde ich das ultra spannend. Und Klar ist das für euch manchmal dann auch nervenaufreibend, wenn ihr dann eine enge Situation habt und euch dann am Ende für einen Rider entscheiden müsst. Aber ich glaube, dass ich da auch für die meisten von den Contests sprechen kann, dass das sehr, sehr gut gelaufen ist und dass sich da viele wünschen würden, dass das nächstes Jahr genauso läuft.
Voll. Und ich
Deswegen
denke, das spricht.
Props an
Danke.
dich.
Erstmal danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das spricht halt auch nur für den Sport, weil, dass wir diese Entscheidungen haben, die halt so knapp sind, ist ja zum einen erstmal dem geschuldet, dass das Niveau immer enger zusammenrutscht, was ja gut ist, weil wäre jetzt jede Entscheidung klar, dann bräuchten wir den Sport gar nicht machen, weil dann wissen wir es vorher schon. Also wir wollen ja im Prinzip das Level höher heben, damit wir alle enger zusammenrutschen, damit wir genau diese Entscheidung haben. Plus natürlich auch, dass dass das Wissen der Zuschauer, wie du sagst, im Chat steigt. So, die haben jetzt vielleicht den dritten, vierten Contest schon beobachtet. Die haben diese enge Entscheidung und dann fangen die auch mal an zu diskutieren, die fangen zu rattern. Und das ist ja genau auch das, was wir schaffen wollen. Also, keine Ahnung, ich schaue da auf andere Sportarten. Ich schaue irgendwie mein ganzes Leben lang American Football und das war früher total langweilig, mit deutschen Freunden zu schauen, weil sie keine Ahnung davon hatten. Und dann macht es natürlich keinen Spaß, wenn du nicht weißt, was da passiert. So, wenn ich jetzt Cricket schaue, dann langweilt mich das auch, weil ich es nicht verstehe. Aber in dem Moment, wo ich anfange, die Sportart zu verstehen, dann wird es ja eigentlich erst interessant. Und das ist ja der Grund, warum zum Beispiel jetzt sowas wie Fußball funktioniert, weil Fußball vom Grundprinzip jetzt erstmal relativ einfach zu verstehen ist. Das heißt, da kann wirklich jeder eine Meinung zu haben. Und deswegen bin ich zum Beispiel ja so ein Riesenfan von den Head-to-Heads, weil jeder kann erstmal eine grundsätzliche Meinung haben, ob du sagst, hey, blau oder orange. Wie die dann fundiert ist und sicherlich, wir hatten auch Situationen, wo wir den Judges, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wir machen es ja in der Regel so, wenn alle drei Judges tippen quasi 1 und 0 ein, für wen sie sind. Wenn es 3-0 steht, dann sage ich, okay, Punkt für blau. Und in dem Moment, wo es 2-1 steht, fangen wir an zu diskutieren. Und da gibt es schon mal einen Hin und Her. Wir hatten da jetzt auch eine Situation beim Contest, die ein bisschen länger gedauert hat. Ich habe es in dem Moment gar nicht wahrgenommen, wie lange es gedauert hat. Ich habe es mir dann im Livestream angeguckt und gesagt, Alter, was? Aber genau so knapp war es dann halt. Und es war halt in beide Richtungen argumentierbar. Und auch da muss man sagen, also, wenn ich, sollen wir darüber reden, welche Situation ich meine, oder kann man sich's denken? Also es war zum Beispiel die Situation von Annika und Eva, die halt super, super knapp war, weil die beiden Runs so unterschiedlich waren. Und es ist absolut in beide Richtungen argumentierbar. Und so war es dann auch von den Judges, sodass wir quasi hin und her gesprungen sind und auch meine Meinung ist. Im ersten Moment war ich klar auf der einen Seite, dann habe ich überlegt, okay, bin ich doch auf der anderen Seite oder hin und zurück. Und in der Situation hätte ich mir gerne ein Mikro gewünscht, dass man das einfach dann einmal sagt. Oder ob man sogar sagt, hey, lass nochmal machen. Weiß ich nicht so. Ist dann halt natürlich
Ja,
unfair der einen oder anderen Person gegenüber, aber in so einer Situation hätte ich gesagt, komm, also das wäre eigentlich das perfekte Szenario, für das danach noch ein dritter Run kommt. Aber ja, das sind so Situationen, aber ich glaube, das war trotzdem einer meiner Lieblingsmomente. Da auf jeden Fall Riesenprops an Eva, die man das erste Mal im Contest gesehen hat, generell jetzt die ganzen Schweizer, die einen unglaublichen Mehrwert gebracht haben. Und ja, das macht dann schon Spaß, wenn es auch knapp wird.
Ja, und dann lass uns doch schon einmal über den Contest jetzt sprechen, der am Samstag in Freiburg war, weil ich habe das, glaube ich, auch im Stream einmal gesagt, ich fand's wahrscheinlich in Summe den besten Contest des Jahres, sowohl auf Damen- als auch auf Herrenseite. Und das lag nicht nur daran, dass wir, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, geile Storylines auf beiden Seiten hatten, sondern eben auch ein unfassbar diverses Feld, unfassbar diverse Wellen, wie ich fand. Und dementsprechend auch sehr hochqualitative Wellen. Also ich fange mal bei den Damen an. Die Story, die über allem steht, ist eine Alena, die in Langenfeld eine Knieinfektion hatte, die in Berlin absolut nicht zufrieden war, weil sie nicht ins Final Three kam, die in Düsseldorf irgendwie ihr eigenes Board nicht dabei hatte oder das
Nee, ist
kaputt war.
abbekommen. Also sie ist quasi im
Oder ist,
Warm-up, ne?
ja.
Vom Finale hat sie es dann abbekommen. Sie hat es voll schon einmal im Training, quasi beim Frontside Reverse, was sie halt so einfach so eine mentale Blockade dann so ein bisschen hatte. Ja,
Ja,
also.
und dass sie dann halt im letzten Contest einfach dorthin geht und wieder die gleiche Einstellung hat, sagt, sie will Spaß haben und das sieht man und merkt man ihr an auf der Welle und trotzdem schafft sie es am Ende, eine Valeska Schneider zu schlagen, die einfach fast back for back gegangen wäre. Weil, muss man ja auch sagen, Valeska ist eine absolute Vollmaschine. Sie gewinnt drei Contests, nimmt an drei teil. Und bei dem vierten hätte man am Ende auch fast noch gedacht, dass sie das Ding nochmal holt. Und dass sich da dann eine Alena durchsetzt, ist, ja, es hätte von der Story her nicht besser passieren können. Auch dann die Bilder, wie Alena es überhaupt nicht realisiert, dass sie gewonnen hat, dann aber wiederum Valeska zu ihr als erste Gratulantin hinkommt, sich ultra für sie freut. Und das zeigt dann auch wieder so diesen Spirit von diesem Team, wo du vorhin drüber gesprochen hast, was wir dann halt bei den Contests haben. Klar, es sind alle Competitor, aber man gönnt es am Ende auch ein. Man ist in dem Wettkampf im Fokus und wenn der Wettkampf vorbei ist, dann gönnt man es dem anderen. Und das fand ich gerade bei den Damen extrem spannend, die Sache mit Alena. Aber dann vor allem auch, wenn ich vorhin über divers gesprochen habe, die ganzen neuen Schweizerinnen, die da jetzt mit reinkamen. Ne Eva, ne Sue Gartmann, die jetzt zum ersten Mal in der Saison dabei war. Und
Die beiden
also,
Gasser-Schwestern.
ja,
Ja, genau.
stimmt, auch
So, die
da,
eine hat
ja.
sich ja noch im Training verletzt, sonst wäre ja noch eine zweite, noch die kleinere hat sich ja verletzt. Das heißt, da wäre sogar noch eine zweite dabei gewesen. Voll. Also die Freiburg hatte in dem Fall den riesen Vorteil, dass wir die Nähe zur Schweiz haben. War für uns super cool und spannend, weil wir einfach so viele neue Gesichter. Also ich glaube, ich habe Sue das letzte Mal gesehen, surfen bei Berlin Open. Nee, nicht Berlin Open, bei O2 Surf Masters in Berlin,
Ja,
glaube ich, letztes
letztes
Jahr ist sie
Jahr,
gesehen.
ja.
Genau. So, was halt irgendwie ewig her ist. Eine Eva habe ich noch nie selber gejudged. Dann die beiden Mädels kenne ich aus, weil sie ab und zu in Langenfeld waren, aber da waren sie gefühlt noch einen Kopf kleiner. Also die meinen Gasterschwestern. Und das war ein unglaublicher Mehrwert. Also das Level in der Breite und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade noch irgendwen anders vergessen, unterschlagen von den Deutschen, die noch
Ja,
dabei waren.
also zum Beispiel jetzt Head-to-Head, eine Lea Sasse musste gegen eine Valeska Schneider ran, eine Lea auch schon Zweite geworden in der Saison, ist rausgeflogen, Eva Weiß gegen Annika Weitzel, eine Eva, super gesurft, ist rausgeflogen, also das sind ja alles schon Namen, die dann nicht im Finale dabei waren, die absolut Berechtigung hätten, im Finale zu stehen.
Definitiv, definitiv. Das glaube ich, genau der Schritt, den wir bei den Frauen jetzt gegangen sind, dass wir sowohl in der Breite halt uns noch verbessert haben, aber vor allen Dingen auch in der Spitze. Also wir reden gerade darüber, dass du eigentlich mittlerweile zwei gesprungene Manöver brauchst, um einen Frauencontest zu gewinnen. Also das ist halt Wahnsinn. So, ne? Wenn ich zurückblicke, vor 2 Jahren hast du quasi mit einem Reverse bei den Frauen gewonnen, wahrscheinlich so vor 2, 3 Jahren. Und jetzt schaffst du es nicht mal ins Finale, wenn du keinen Reverse hast, so ungefähr. Ne? Also das ist die Qualität, also dass wir darüber reden, dass halt einer komplett Pflicht sein muss und Valeska jetzt ihren Backside Reverse braucht, weil Alena kann beide Richtungen und ich glaube, ne, Lea ist wahrscheinlich als nächstes so die von diesem Momentum so, wow, sie hat im letzten Run in Düsseldorf den Frontside Reverse gestanden. Zu die Erwartung ist jetzt, ja, die muss den jetzt halt immer stehen und wann kommt das zweite Manöver dazu? Also, ja, und das ist halt eine wahnsinnige Entwicklung bei den Frauen. Plus, dass die alle jetzt auch wirklich richtig, richtig, richtig gut surfen. Noch on top. So, ne? Also gerade auch die Schweizer haben mich komplett überrascht. Weil man ja so, ich war selber noch nicht da, aber was ich so höre, dass die Wellen halt ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer, bla 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 sind. Und dann kommen die alle mit richtig schönen Rail-Game daher. Und das ist auf jeden Fall ein cooler Step. Ich hoffe, dass es denen gefallen hat und dass die vielleicht nächstes Jahr dann doch ein bisschen häufiger den Weg hier hoch machen. Wir haben gesagt, ich verstehe es, shame on me. Ich war auch noch nie in Zürich oder in der Schweiz, weil ich immer sage, es ist so weit weg. Dann ist dementsprechend ja andersrum der Weg genauso weit. Aber ich hoffe, dass es denen einfach gefallen hat und jetzt irgendwie gut willkommen geheißen haben und dass wir die häufiger dann auch dabei sehen werden.
Ja, hoffe ich auch. Und ich glaube, was der Vorteil von der Welle in Freiburg ist, dass sie ja, zumindest wie ich das empfunden habe, weil ich stand ja auch einmal drauf, und es hat sich für mich als Anfänger am einfachsten angefühlt von allen Wellen, die ich je gesurft bin. Was natürlich nicht bedeutet, dass die Welle im Peak sehr anspruchsvoll sein kann, weil sie dann halt auch eine relativ, ich glaube, steile Transition hat im Vergleich zu anderen Wellen, die wir auch haben. Aber halt sehr, sehr clean. Und ich glaube, dass das dann halt gerade den Leuten aus der Schweiz zugutekommt, die vielleicht nicht so diese richtig powervollen Wellen, wie es in Berlin beispielsweise der Fall ist, gewohnt sind und dadurch in Freiburg besser klarkommen, sich mehr auf ihre Major Maneuvers dann konzentrieren können und deswegen auch das Niveau in der Breite da gestiegen ist. Trotzdem finde ich es erstaunlich, wie gut die Schweiz ist. Also vor allem, das sind ja alles so junge Athletinnen gewesen. Eine Sue ist extrem jung, eine Aline ist extrem jung. Und Alena gewinnt am Ende den Contest und dann stelle ich mir die Frage,
Alena ist tatsächlich
wer.
auch extrem jung eigentlich. Man unterschätzt, weil sie schon so lange
Ja,
dabei ist, aber sie ist ja, also nicht
ja.
extrem, aber sie ist halt auch erst
25? Ich weiß
Ja,
es nicht.
okay.
So, also das ist jetzt ja auch
Ja, und
kein Alter in dem Sinne.
nein,
So, ja, aber das, ja,
absolut nicht.
die
Ich
Schweiz
meine.
ist, die ist brutal. Aber was ich so mitbekommen habe, die machen einfach sehr viel, auch schon diese Trainings zusammen, wirklich Team, so Teamtraining, so ist es halt da strukturiert. Ich sag mal so, bei uns in Deutschland viele noch so jeder so sein eigenes Süppchen, sag ich mal, kocht und für sich selber trainiert, sind die, glaube ich, da schon so einen Schritt weiter, dass die sagen, ich glaube, die Züricher haben einen, Mitarbeiter haben einen richtig guten Vibe und so ihre häufigere Trainings zusammen. Ich meine, Oana, was ich mitbekommen habe, hat ein Surf-Team. Also die haben das schon verstanden, dass du halt Training machen musst und einfach, damit du da irgendwo dich weiterentwickelst und nicht einfach nur surfen. Und surfen einfach nur in einer Public Session, wo vielleicht die anderen Leute ein bisschen langsamer sind und etc. Oder wenn du dann sagst, hey, ich gehe jetzt wirklich gezielt dahin, wir machen alle nur drei Turns und hauen dann unseren Trick raus, dann hast du halt in einer Stunde viermal so viel Versuche und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen Trick stehst oder lernst, geht dann einfach viermal so schnell.
Wenn wir jetzt ein Mannschaftsturnier machen müssten, 4 gegen 4, was glaubst du, wer würde gewinnen bei den Damen? Schweiz oder Deutschland?
Uff, lass mich kurz überlegen. Nur bei den Frauen.
Ja.
Ich glaube, 4 gegen 4 würden die Frauen, die Schweizer gewinnen. Ich
Ja,
glaube,
hätte.
es wär, glaube ich, ab 4 gegen 4 wäre, dann könnte es ein 2-2. Ich sage, wenn wir 5 gegen 5 machen, dann gewinnen die Schweizer 3-2.
Ja, hätte ich auch so gesagt. Also so war zumindest mein Gefühl,
So.
weil gerade vorne dann in der Breite, da hatten die Schweizerinnen schon noch mal die ein oder andere Dame mehr. Aber es ist auf jeden Fall super eng, weil zum Beispiel auch eine Lea, die da ja auch wahrscheinlich in so einer Konstellation dann drin vorkommen könnte, rein hypothetisch natürlich, die hätte auch am Wochenende ein bisschen mehr zeigen können. Die hat, denke ich, noch mehr Potenzial. Die hatte so einfach kleinere Probleme. Die hat sich natürlich in der Saison super weiterentwickelt, hat eben diesen Reverse gestanden, den sie jetzt quasi konstant im Contest macht. Aber wenn sie halt noch diese 10% dann besser surft, gepaart dann mit einer Valeska, gepaart mit einer Annika, die du da vorne hast, dann ist es schon auch ein bockstarkes Squad, was Deutschland gerade auffahren kann.
Absolut. Also ich glaube, Lea hatte einfach ein bisschen Pech. Dann, also sie ist halt Zweite geworden in ihrer Gruppe und dann triffst du halt auf einen Gruppenersten und wenn das dann natürlich irgendwie Valeska ist, dann ist das natürlich für sie wahrscheinlich nochmal doppelt schwer, weil quasi im gleichen Team, vielleicht auch so ein bisschen Vorbild, so, dann denkst du nochmal anders drüber nach. Also ich glaube wahrscheinlich, das ist natürlich einfach, also niemand will gegen Valeska im Head-to-Head surfen. Weil du einfach weißt, dass sie halt liefert, so, dann ist natürlich die Drucksituation nochmal doppelt hoch. So, das sind halt diese Kleinigkeiten und das ist genau das, wo wir halt hinwollen, dass es jetzt halt so wichtig ist, bei den Frauen Erster in der Gruppe zu werden, damit du quasi in einer anderen Gruppe Zweite kriegst und das vermeintliche einfachere Los, etc. Also, so, das sind ja Kleinigkeiten. So, am Ende ist es
Ja.
wahrscheinlich irgendwie ein Turn mehr, den sie steht, den sie richtig reinpumpt und dann wird sie Gruppenerste, kriegt wen anders im Head-to-Head. Ist im Finale, rutscht vielleicht ins Final Three und steht auf dem Podium. So, ne? Also so klein kann halt
Es
dieser
kann
Unterschied
passieren,
sein.
ja.
Es kann halt ein
Ja.
Rang kann darüber entscheiden, ob du am Ende ums Podium mitsurfst oder ob du halt einfach im Head-to-Head rausfliegst.
Ja, und dann kommt es eigentlich halt drauf an, schon ab Sekunde 1 von dem Contest da zu sein, weil eben die Gruppenkonstellation am Ende entscheiden kann. Heißt dann vielleicht doch noch mal in der Vorrunde, wo alle sagen, sie gehen auf Safety, was ich auch verstehen kann natürlich. Aber vielleicht braucht es dann da aufgrund der Wettkampfstruktur schon mal diese nötige Portion Risiko, die du gehst, um dann am Ende vielleicht als Gruppenerster hervorzustechen, weil du sonst eben, wie es bei Lea der Fall war, gegen eine Valeska surfen musst. Und das finde ich halt super spannend, weil wenn du als Laie da drauf guckst, dann verstehst du das ja, glaube ich, am Anfang gar nicht. Aber im Prinzip hat diese Struktur von dem Wettkampf, die wir jetzt auch dieses Jahr hatten, ab Sekunde 1 einen gewissen Spannungsfaktor. Weil wenn das Feld in der Breite stimmt, dann kam es halt direkt ab der Vorrunde drauf an, wirst du Erste oder wirst du Zweite in deinem Heat. Und dann mit den Head-to-Heads hast du sowieso diesen Spannungsfaktor und im Finale geht es dann weiter. Also von daher fand ich, konntest du eigentlich so einen Spannungsbogen über fast den kompletten Contest ziehen. Und das finde ich mega geil.
Voll. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und ich meine, das Ganze kann ja noch spannender werden, weil, wenn du dann deinen Soll erfüllst und du wirst Erster, aber die anderen Gruppen genauso spannend sind und eine vermeintlich andere Erste wird auf mal Zweite. Also ich glaube nicht, dass eine Valeska gesagt hat, juhu, ich surfe jetzt gegen Lea. Die hat sich ja auch wahrscheinlich gehofft, dass sie irgendwen anders bekommt. Und so zieht sie es ja weiter. Und da wollen wir ja irgendwann hin, dass wir sagen, okay, wir haben halt mindestens, wenn wir 5 Gruppen haben, wollen wir eigentlich dann mindestens 10 bis 15 Top-Athleten haben, damit du überhaupt schon mal pushen musst, um die Gruppe zu schaffen. Und dann nicht nur so, dann gibt es irgendwann keine leichten Head-to-Heads mehr. So,
ja,
das ist ja das Ziel eigentlich, wo wir irgendwann mal landen wollen.
Dann lass uns zu Nähren kommen, weil da stand ja auch eine Storyline über allem, nämlich wer gewinnt die gesamte Contest-Serie der O2 Surfmasters. Da war einmal Marius Gerlach, der auch der Favorit war aufgrund der Ergebnisse vorher, aber auch ein Hannes, der 2 Siege eingefahren hatte, sodass es von vornherein klar war, wer gewinnt von den beiden, gewinnt auch die Contest-Serie in dieser Saison, weil die besten 3 Ergebnisse in die Wertung einzielen. Und dann gab es noch so ein paar Konstellationen, wie es dann am Ende der Fall war, die dann passieren hätten müssen, dass Hannes nochmal gewinnt oder Marius dann halt doch schon durch ist. Bevor wir jetzt über die reden, möchte ich gerne aber unserem Sieger aus Freiburg auch den Respekt zollen, weil er ja auch in der letzten Podcast-Folge hier zu Gast war, Toni Meyer. Der Mann, dem muss man seine Blumen geben, weil er hat gesagt, er will endlich mal einen Contest gewinnen und er glaubt, in Freiburg könnte das der Fall sein. Und dann kommt er dahin und, wie du auch gesagt hast, zeigt uns in seinem finalen Run 2 Dinge, die wir so zum Teil noch gar nicht gesehen haben und das dann aber in einen Run gepackt. Und ich sag mal so, die Eier musst du erstmal haben.
Ja, da hat Mr. Cool auf jeden Fall geliefert, ja. Wie man mal nennt. Ja, brutal. Also mich freut es für ihn unglaublich, weil jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil Toni ist schon so lange dabei. Klar, der hat schon sämtliche Junioren-Contests und alles gewonnen und war irgendwie, ja immer wenn er dabei ist, ist er auf jeden Fall für ein Finale gut. Aber ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass er auf der großen, der ist 18, so, ne? Also theoretisch darf der eigentlich erst seit jetzt Open Man surfen, surft aber irgendwie seit, weiß nicht, seit gefühlt sein halbes Leben da vorne mit. Mich hat es unglaublich für ihn gefreut und vor allen Dingen dann halt mit so einer Performance dann irgendwie im Finale, das, was wir gesagt haben, so, hey, er droppt irgendwie Backside rein. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass der Reverse-Track kommt, weil ich habe es noch nie gesehen, dass er das irgendwie im Training oder irgendwann gemacht hat. Also das war ja für uns einfach so, wow, okay, das war was komplett Neues. Und der war auch noch richtig gut. Ich muss mich korrigieren, ich habe danach gesagt, ich habe es noch nie in einem Contest gesehen, also zumindest nicht bei einem Contest, wo ich es gejudged habe. Die Gretchen Steiner aus Österreich hat danach eine Story hochgeladen mit meinem Voice-Over, dass das keiner macht, wo sie das schon beim Contest, glaube ich, in Wien gemacht hat.
Tough.
Also Props an Gretchen. Aber wie gesagt, in der Geschichte von O2 Surfmasters oder da, wo ich gejudged habe, habe ich es noch nicht gesehen. Also das war so der erste Moment. Und dass er dann quasi in seinem letzten Manöver auf dem Abpfiff halt den Frontside-Shove-It raushaut, über den halt immer irgendwie viel gesprochen wird. Also man muss dazu verstehen, es gibt schon den einen oder anderen, die den halt irgendwie können. Und alle erzählen immer so, sie haben den All on Lock, also sie können den. Aber wenn es dann eng wird, macht es dann doch irgendwie keiner. Und dann war es natürlich ein taktisch schlauer Schachzug von Toni, dass er quasi wartet, bis Marius seinen letzten Run gemacht hat und er den dann halt dann einfach dann pullt nach dem Motto, so, ich habe hier noch ein Ass im Ärmel, wortwörtlich, und den dann halt raushaut. Brutal geil. Und wie gesagt, das Surfen dazwischen war natürlich auch noch voll mit Risiko. Die Judges, also aus unserer Perspektive, die Scores waren so schnell drin. Ich habe den Judges vorher gar nichts gesagt, was er braucht, wie auch immer, weil ich auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe. Also ich glaube, er brauchte eine 9-3, da dachte ich so, keine Ahnung. So im ersten Moment dachte ich erstmal, eine 9-3 klang jetzt ziemlich hoch für die Scores für den ganzen Contest. Und dann haut er das Ding raus und dann flogen da irgendwie die 9-5er, 9-6er raus. Und dann habe ich nur kurz Summary zum Judge gesagt, hey, Toni, brauchen eine 9-3, wir sind gerade bei 9-5-8 oder was auch immer. Und alle so, ja, Mann, safe. Also wir waren uns da so sicher, weil wir gesagt haben, hey, dieses Commitment, die Variety, einfach was komplett anderes zu machen in dem Moment, let's go. Also wie willst du einen Contest gewinnen, wenn nicht so? Von daher, ja, Chapeau.
Zumal ich das Gefühl hatte, dass er auch technisches Surfgame entwickelt hat oder gerade auch dabei ist, das zu entwickeln. Ja, da sind hier und da immer noch Unterschiede, dann gerade auch zu einem Surfen von einem Yoshi, von einem Marius, der dann auch nochmal ein besseres Railgame an den Tag legt. Aber wie du sagst, dieses Commitment. Und das hat nicht erst im Finale angefangen. Ich erinnere mich an den Head-to-Head-Run, wo es 1-1 stand. Er die erste Welle nämlich verloren hatte gegen, war es gegen Lorin? Lorin Scherz? Genau, Lorin, der mit diesem wahnsinnigen Pop beim Opener, mit seinem Opening Olli, ultra krass auch wieder aussah, gab mir ein bisschen Derby Castillo Vibes, aber egal. Da stand es 1-1 in der Welle und Toni musste liefern. Und sein Opener, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Snap auf der Seite war das, der war echt kritisch, weil er da so viel Power reingelegt hat, dass er wirklich einmal sich kurz am Brett abstützen musste und gestruggelt hat, dass er nicht vielleicht beim Opener sogar schon reinfliegt. Zumindest sah es von außen so danach aus. Und da dachte ich mir, okay, krass, der hat jetzt gerade den maximalen Druck. Er will diesen Contest eigentlich gewinnen, läuft aber gerade Gefahr, im Head-to-Head rauszufliegen und geht bewusst dieses Risiko in seinen Manövern, um eben am Ende on top rauszukommen. Und das finde ich, wenn du das hast mit 18, ist das so krass, weil am Ende lieferst du das ab gegen den Marius, gegen den Hannes, Leute, die jetzt schon viel gewonnen haben, die etabliert sind in der Szene, und du kommst dahin mit deinen 18 und denkst dir, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach das, was ich auch im Training mal probiere. Und da habe ich riesen Respekt vor.
Ja, absolut. Aber das ist genau halt, wie er halt drauf ist und wie so die junge und nächste Generation drauf ist. Ne? Wir waren mit einem Bein, saß der quasi schon im Auto, also 1-0 ja. Gegen Lorin zurückzuliegen und dann halt die Situation zu haben, du musst ja quasi zwei Matchbälle dann abwehren,
mhm,
und sich dann halt so hoch zu pushen. Aber genau so surfen die halt den ganzen Tag. Und also der Toni geht mit Yves zum Eisbach und die kommen da an, die sind so hier, keine Warm-Up-Runs, keine Safety-Turns, nur höher, höher, höher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Toni kann wahrscheinlich gar keinen Safety Run. Also, nee, der kann wahrscheinlich.
Er sagt
nur,
zumindest immer, er macht einen Safety Run, aber ja, das glaube ich ihm nicht.
Weiß ich nicht. Also, so, ich glaube, der wahrscheinlich geht genau der dann schief. Weißt du, wahrscheinlich, wenn der sagt, hey, du springst jetzt mal einen Air Reverse auf Sicherheit, dann bleibt er wahrscheinlich hängen. Nee, ich glaube, das ist genau sein Ansatz und das ist genau der Ansatz, warum wir ihn halt so lieben und warum wir ihn so gerne beim Contest dabei haben. Weil er halt einfach Entertainment pur ist und sagt, okay, entweder fliege ich hier mit dem höchsten Spray, Reverse, was auch immer raus, oder ich gewinne. Aber so, ne? Also ich glaube, das ist in Berlin, ist ja, glaube ich, im Finale Fünfter geworden. Das ist halt genau das, dieses Risiko, so hopp oder top. Und ja, jetzt hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt und mit wie viel Commitment und Selbstvertrauen er das da durchgezogen hat. Auf jeden Fall ein verdienter Sieger und für die Storyline, also hättest du mir das vorm, ich habe mir den Podcast noch gar nicht angehört, so sorry Toni, aber ich habe noch keine Zeit. Aber ja, viel besser kann man die Geschichte nicht schreiben und nehmen wir natürlich gerne mit.
Er hat auch gesagt, dass er Leon Glatzer easy in die Tasche stecken würde, also da weißt du ungefähr, was er für ein Selbstbewusstsein hatte. Was ich ihm aber auch glaube nach dem Contest, zumindest auf der stehenden Welle. Ja, also nochmal riesen Respekt. Ich hoffe natürlich, dass er da auch weitermacht. Bei ihm steht jetzt dann auch nochmal eine Junioren-Europameisterschaft im Stand-Up-Paddling an. Da will er natürlich auch groß rauskommen. Skaten hat er eine Leidenschaft. Da merkt man einfach, der Boy ist board-affin. Der ist nicht nur affin, der kann das richtig gut. Da steckt eine Leidenschaft drin und genau das willst du im Sport sehen, dass du es nicht nur machst, weil du gut bist, sondern auch, weil du es als Kind gerne gemacht hast, weil du eine Leidenschaft dafür hast und das am Ende dann zusammenkommt. Dann haken wir Toni ab, wie gesagt, riesen Props und reden über Marius und Hannes, weil da ging es ja schon am Wochenende auch so ein bisschen drum. Am Ende gewinnt Marius insgesamt die O2 Surf Masters, weil er Zweiter wird in Freiburg, und aus meiner Sicht dann auch verdient. Also trotzdem riesen Respekt an Hannes. Der Mann ist nicht nur noch der Verfolger, der ist komplett vorne drin, hat Konstanz bewiesen, hat zweimal einen Sieg geholt mit den besten Riderinnen zum Teil am Start, hat jetzt einen dritten Platz noch geholt, sodass es auch pure Konstanz ist, wenn du das über die Contests hinweg siehst. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Zweikampf, den wir uns gerne angeschaut haben in dieser Saison und den wir auch gerne in Zukunft wieder sehen möchten, wenn dann vielleicht nochmal der ein oder andere dazukommt. Aber kannst du mal aus deiner Perspektive beschreiben, wie das für dich die Saison war mit diesem Duell zwischen den beiden und ob es den verdienten Sieger am Ende auch bekommen hat?
Ja, also auf jeden Fall Glückwunsch an beide. Riesenglückwunsch an Marius, um das vorwegzunehmen. Ich glaube, ja, ich glaube, der verdiente Sieger hat gewonnen. Ich meine, unser System ist so, wir haben 5 Stops und die besten 3 Ergebnisse zählen. In dem Fall von Hannes und Marius war es sogar so, dass alle bei 5 Stops dabei waren. Und am Ende hat Marius halt gewonnen mit, seine besten 3 Ergebnisse sind halt 1, 1 und 2, die er sozusagen mitnimmt. Und Hannes nimmt halt 1, 1 und 3 mit. Also das Rulebook sieht zum Beispiel vor, also deswegen zählt es halt bis zum letzten Run noch, weil hätte Hannes sich im letzten Run noch vor Marius geschoben, wir hätten beide einen 1, 1 und 2 gehabt, also sie wären punktgleich. Dann wäre laut Rulebook wäre es so gewesen, dass quasi dann das bessere Erstergebnis zählt. Das sind halt bei 2 erste Plätze, das bessere zweite sind halt 2 zweite Plätze, das dritte ist dementsprechend gleich. Und dann hätte sozusagen das bessere Ergebnis im letzten Contest gezählt, als Stechen.
Und das heißt, Hannes hätte gewonnen.
Hannes hätte gewonnen. Das heißt, Hannes fehlten, ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, aber es fehlt ihm im Prinzip ein halber Punkt, ich glaube sogar fast noch weniger, um am Marius vorbeizurutschen. Und dann hätte er noch den Gesamtsieg bekommen. Also so knapp war es dann halt am Ende wirklich. Ne? Es war wirklich dann halt ein Wackler, den Frontside Reavers ein bisschen höher und den einen ein bisschen besser treffen. Und du stehst halt am Ende als Erster da. Das ist natürlich eine wahnsinnige Storyline. Und wenn du am Ende sagst, hey, guck mal, der Erste hat halt 1-1 und 2 und der Zweite hat 1-1 und 3. Also hätte jemand dir vor der Tour gesagt, dass du 1-1 und 3 machst und am Ende die Tour nicht gewinnst, dann wäre das schon ziemlich bitter. Aber ich glaube, so wie es jetzt rausgekommen ist, sind, glaube ich, alle happy. Weil das, was ich sagen wollte, ist, wenn man sich die ganze Tour anschaut, dann ist Marius einfach auf allen 5 Stops immer auf dem Podium gelandet. Mit 1-1, 2... 3-3 oder 2-2-3, irgendwie sowas. Und Hannes halt irgendwie mit 1-1-3-5-5. Also nochmal diesen kleinen Tucken mehr. Und deswegen glaube ich, ist Maris auf jeden Fall der verdiente Sieger am Ende.
Ja, und er hat wirklich diese für mich perfekte Kombination aus diesem Trick-Game und trotzdem Rail gut einsetzen. Wir hatten einmal die Situation, wo er seinen Carve da im Finale rausgepackt hat, diesen auf der Backside, den er dann so rumzieht, wo wirklich dieser Spray so gleichmäßig ist, wie ein Gedicht, wo ich gedacht habe, okay, krass, das ist so ein Merkmal, was ihn dann vielleicht nochmal von einem Hannes unterscheidet, weil Hannes ist auf allen Ebenen auch gut, aber so im Peak gefällt mir dann dieser eine Carve noch besser. Dann hat Marius zum Beispiel noch diesen Tail-Release oder diesen Tail-Slide mit im Aufgebot, was dann vielleicht nochmal so ein kleines Prozent besser ist als Hannes. Und trotzdem muss man sagen, wer die Reise von Hannes verfolgt hat und weiß, wo man letztes Jahr beim ersten Contest in Langenfeld noch gesagt hat, Alter, was eine Überraschung, dass der überhaupt da aufs Podest kam und jetzt auf einmal halt innerhalb von 1,5 Jahren einer der besten der deutschen Rapid-Surf-Szene ist, ist das auch extrem geil. Und ich glaube, dass Hannes da auch neue Motivation draus schöpft. Ich glaube, dass der immer weitermachen wird, solange es natürlich geht. Und uns auch in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.
Absolut. Und ich meine, der Druck bei denen ist halt unglaublich. Ne? Also man darf das nicht vergessen. Bei einem Marius wird halt erwartet, dass er jeden Contest gewinnt. So, wenn er nicht gewinnt, dann ist so, hey Marius, was war da los? Ne? Also ich habe es mitbekommen jetzt bei der DM-Quali, beim Jochen Schweizer, wo der Marius irgendwie Zweiter geworden ist und die Leute ihn gefragt haben danach so, ja, was war da los? Wo er sagt, hä? Bin Zweiter geworden. Was heißt, was war da los? So, das ist jetzt nicht, dass ich hier gerade Deutschland gemacht habe und Elfmeterschießen gegen Paraguay rausfliege, um das mal kurz einzuordnen, sondern dass du halt am Ende Zweiter bei einem Contest wirst und die Leute dich schon fragen, was war los? Und das Gleiche ist mittlerweile beim Hannes auch. Also der kam aus Osnabrück zurück mit einem 5. Platz an der Welle, die ihm absolut nicht liegt. Und die Leute fragen ihn, ja, hier hast reingeschissen, so ungefähr. Ne? Und dann denkst du, ey, also wie hoch ist die Erwartungshaltung? Und am Ende haben wir jetzt mittlerweile halt so viele Leute, ne, die aufs Podium surfen können. Da können halt nicht alle auf dem Podium stehen. Also, keine Ahnung, wenn du anschaust, wer da 4., 5., 6., 7. wird, wenn du mit den Leuten einen Contest machst, dann ist das ein Top-Contest.
Ja, so, ne? Das ist jetzt also nicht, ist ja bei Valeska ähnlich. Voll. Ist ja bei Valeska ähnlich. Die hat ja dann auch schon mal gesagt, dass es sie extrem nervt mittlerweile, was ich auch verstehen kann. weil halt eben die Erwartungshaltung so hoch ist und das ist für die auch nicht easy, dass wenn jeder denkt, du bist Favoritin und dann noch abliefern musst. In diese Rolle hat sich ein Marius schon ein bisschen gesurft als dieser immer Top-Favorit. Aber trotzdem ist es halt nicht fair, weil du musst halt einen zweiten Platz und einen dritten Platz trotzdem in Relation setzen mit dann auch dem Konkurrenzfeld, mit dann auch der Infrastruktur von der Welle. Ist das jetzt was dir liegt oder nicht? Und wenn du dann halt das Gefühl hast, boah, das ist eigentlich keine Welle, die mir liegt oder ich hatte keinen guten Tag und wirst damit am Ende trotzdem Zweiter, ja, dann weißt du halt, was eigentlich sein Ceiling ist, was möglich ist und was dafür ein Potenzial drin schlummert. Und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass er das weiß und ich glaube auch, dass er da reflektiert genug ist, das so zu beurteilen, dass er weiß, ey, ich bin trotzdem mit einem zweiten und dritten Platz absolut zufrieden und ich weiß trotzdem, ich kann mehr, weil wenn du dann halt auch im Hinblick auf eine DM oder EM vielleicht nochmal dein Top-Game auspacken musst, dann ist es halt extrem geil zu wissen, wenn du weißt, ich habe eigentlich die Möglichkeit, da von meinen Anlagen her ganz, ganz vorne mitzusurfen. Und das jederzeit.
Ja, von daher glaube ich, also auch mit, wenn du sagst, du hast gerade fast schon so ein bisschen so die DM und EM höher gehoben im Hinblick. Ich glaube es gar nicht. Also ich glaube fast, dass das, was diese Contest-Tour mit diesen 5 Stops auf 5 verschiedenen Wellen mit so vielen Leuten sich immer wieder neu zu beweisen, am Ende bin ich immer ein Fan davon, ja, auch so ein einzelnes Turnier, das ist super, super schwer zu gewinnen, aber eine Liga, eine Saison über 5 Stops, über so wie viel Zeit und man darf nicht vergessen, das sind jetzt alles keine Vollzeit-Profis. Das ist jetzt nicht so, dass die 4 Wochen vorher anreisen und nur dann da trainieren, sondern die haben ja auch alle noch irgendwo ein anderes Leben, sondern die kommen da hin, versuchen da irgendwie 2 Stunden vorher zu surfen, müssen sich kurz einstellen und gucken, welches Brett funktioniert am besten und etc. pp. Und dann musst du dann da halt performen. Ne? Und das ist natürlich halt auch die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Von daher glaube ich immer, dass ein Ligasystem am Ende der fairste Titel ist. Also wenn du über 5 Stops und davon 10 die besten 3 oben stehst, dann bist du einfach in dem Moment der Beste. Punkt.
Und was in Freiburg auch noch der Fall war, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, will ich auch nicht groß anreißen, aber da war noch ein Yoshi, der in einer Doppelrolle unterwegs war als Moderator und Rider, der dann auch noch bis ins Finale gekommen ist. Vielleicht den einen oder anderen auch gedacht hätte, dass er bis ins Final Three kommen könnte, war dann am Ende nicht so. Dann hattest du einen Leander Lu, der im Head-to-Head rausgeflogen ist. Du hattest einen Tim Weiss, der noch im Finale war. Du hattest einen Moritz Bernheine, der im Head-to-Head gegen Hannes surfen musste und eigentlich im Vorrunden-Heat unglaublich gesurft ist, weil er eben so schön surfen kann, weil er vom Meer kommt. Hat dann leider in seinem einen Vorlauf da einen Reverse ein bisschen eklig verhauen, sodass ich das Gefühl hatte, dass er da dann ein bisschen Respekt vor hatte im Head-to-Head selbst, weil es da nicht mehr funktioniert hat. Aber trotzdem, also es sind jetzt, glaube ich, am Ende, die ich aufgezählt habe, 10, 12 Rider, die alle ein Niveau eigentlich an den Tag legen, wo sie in einem Finale hätten stehen können. Oder auch sogar in einem Finale gestanden wären, wenn sie bei einem Contest früher dabei gewesen wären. So, und das ist halt einfach unfassbar schön zu sehen, dass diese Entwicklung nicht nur in der Spitze weitergeht, beziehungsweise sogar jetzt an die Spitze noch rangeht, aber vor allem halt auch in der Breite, dass du immer weißt, okay, du hast eigentlich ab Sekunde 1 spannende Runs, spannende Head-to-Heads und das ist dann halt im Endeffekt auch für die Zuschauerinnen wieder deutlich geiler.
Definitiv. Ich meine, wir haben jetzt vorhin lange über die Schweizer Mädels gesprochen, wir jetzt auch mit den Schweizer Jungs, die noch dazu waren. Also einen Reini, der ja irgendwie eh immer dabei ist und der halt zum Inventar gehört und da die Flagge hochgehalten hat, aber dass jetzt auch da die Jungen, also mit Tim und mit Loriden dazugekommen sind. Wir hatten Mo, der irgendwie so, mit dem ich letzte Woche oder vor 2 Wochen bei Surftown gesprochen habe und gesagt habe, so hey, hast Bock? Hat er ja irgendwie, hatte ich schon mal wieder Lust und ihm taugt die Welle. Also wir sind unfassbar breit aufgestellt und da fehlen jetzt ja noch einige. So, ne, das darf man dann auch nicht vergessen. Also, was wir gerade sagten, die alle im Head-to-Head rausgeflogen sind, die hätten auch ein Top-Finale surfen können. So. Und jetzt sind ja noch Leute diesmal nicht dabei, die sonst vielleicht noch dabei gewesen wären. Ne? Ob es jetzt ein Yannick Malwitz gewesen wäre, ein Derby, ein Konsti, ein Ron. Also, wenn wir wirklich mal alle zusammenbekommen würden, ey, dann fliegt da jemand raus.
William, der Nico.
Der wird Vierter in der Gruppe, der sonst schon auf dem Podium stand, ne?
Und yeah.
Also eigentlich wäre das mal so, das wäre mal so ein Traumszenario, das wir wirklich schaffen, ohne jetzt die anderen, also ich will jetzt ja gar keinen schlecht reden, der jetzt sonst noch dabei war, aber jetzt mal wirklich zu sagen, hey, irgendwo neutrale Welle, alle auf einmal und dann gib ihm, ja, das wird auf jeden Fall der heftigste Free Surf für alle, die All-Star in der Gruppe Weekend. Ausgeschieden. Und dann dürfen alle, die in der Gruppe ausgeschieden sind, surfen und du denkst dir so, wie könnt ihr in der Gruppe ausfliegen?
So, ne? Das also, ist so krass.
Das ist komplett wild, also wie breit das eigentlich aufgestellt ist. Und am Ende setzen sich dann doch gerade so ein bisschen die gleichen durch, was dann halt wirklich für deren Qualität und Konstanz spricht. Und daher sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, den wir jetzt gegangen sind und hoffentlich können wir den weitergehen.
Ja, und ich würde einmal sagen, dass wir damit Freiburg und auch die O2 Surfmasters zumachen. Es war eine unglaublich geile Saison, es war eine intensive Saison, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Ende, glaube ich, auf beiden Seiten die verdienten Sieger und Siegerinnen gefunden. Ich möchte mit dir aber noch einmal jetzt kurz auf das blicken, was ansteht, weil für die Riderin ist ja die Saison noch nicht vorbei. Ja, die O2 Surfmasters sind durch, aber es steht ja eben eine DM an, es steht auch noch eine EM erstmals an. Und bei der DM ist das Besondere, dass die im Zuge der Finals ausgetragen werden. Heißt auch nochmal, gerade was medial angeht, eine größere Bühne. Wahrscheinlich dann auch deutlich mehr Zuschauer vor Ort sein werden. Und eine EM ist dann halt auch so ein bisschen das Produkt aus dem Ganzen, was auf die Beine gestellt wurde, dass es halt jetzt möglich ist, eine EM auszurichten, weil du eben diese internationale Qualität hast. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich Deutschland oder auch die Schweiz von den Athleten und Athletinnen, die wir jetzt bei uns gesehen haben, dort schlagen werden. Weil ich kann es persönlich nicht wirklich einschätzen, wer da jetzt noch aus, keine Ahnung, Skandinavien, aus UK, aus Spanien oder sonst wo kommt, ob die da richtig gut drauf sind oder ob wir wirklich sagen, wir können mit einer Valeska einen EM-Titel nach Hause fahren, wir können mit einem Lenny, einem Marius oder sonst was, beziehungsweise Marius ist ja eventuell anderweitig unterwegs, man weiß es noch nicht, aber ob es da überhaupt die Möglichkeit gibt, dass wir da auch aufs Podest kommen können.
Also ich sag mal, die DM gewinnen wir auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Stimme ich dir zu.
Da haben wir gute Chancen. ich bin super gespannt. Also erstmal freue ich mich riesig auf die DM, weil Stand jetzt habe ich keinen Auftrag. Heißt, ich werde einfach mal wieder als Zuschauer vor Ort sein, kann also mal wieder mit den Jungs und Mädels da auch privat hängen und einfach mal einen Contest auf einer ganz entspannten Ebene sehen. Also ich freue mich unglaublich. Mal schauen, ob es so bleibt. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich da mache. Mhm. Aber Stand jetzt habe ich erstmal nichts zu tun und werde sie dementsprechend voll genießen und aufsaugen. Hannover, cooler Standort für so ein Event. Selbst unabhängig von den Finals. Ich war vor 2-3 Jahren mal bei der DM da. Das ist halt mitten in der Altstadt. Du hast da irgendwie eine Laufkundschaft am Wochenende von, weiß nicht, 15.000 Leute, die einfach da spazieren gehen und Flohmarkt. Also das Ding wird wahrscheinlich rappeldicke voll und jetzt mit den Finals noch mehr. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Bühne und eine Top-Location, um unseren Sport einfach in die breite Masse rauszubringen. Plus dann noch die Finals mit Fernsehen etc. Ich weiß gar nicht, was da alles geplant ist. Also ich glaube, das ist ein cooler Step. Und ja, dann die EM. Auch das wird, glaube ich, dann nochmal irgendwie ein interessanter Gedanke, dass du sagst, hey, du hast irgendwie, ich habe keine Ahnung, was in, also ich kenne so ein bisschen die Wellen von Instagram, irgendwie in Spanien und in Frankreich. Und ist Litauen ist auch dabei?
Ja, gehe ich davon aus. Das ist ja auch eine bekannte Welle in der Szene.
Genau. Ja, ist Europa, ne?
Ja, ist ja, Europa.
So, hier ist ganz warm, wenn man kann. Hier ist ein bisschen warm, wenn man kann. Ich war kurz mir nicht sicher. Genau, also wie gesagt, wer da noch so kommt, ich glaube, das wird auf jeden Fall cool, das so zu sehen und auch dann zu schauen, okay, wie funktionieren dann auch die Athleten untereinander? Also wird es dann so ein Ding sein, jeder macht so sein Ding oder hast du auch mal so, dass die Deutschen sich gegenseitig pushen und die Schweizer oder arbeitet man zusammen oder gegeneinander? Keine Ahnung, ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung, weil du surfst dann ja auch in dem Rahmen nicht nur für dich, sondern du hast ja dann auch ein Team hinter dir. Mhm. Ich glaube aber trotzdem jetzt aus deutscher Sicht gesprochen, dass wir überall Chancen haben zu gewinnen. Ich habe schon mal gesagt, überall, wo eine Valeska antritt, ist sie auch mit Favoritin. Bei den Männern mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Da ist ein Lenny, der hoffentlich seinen Rücken wieder scheit zusammenbekommt und dann mal gucken, wen wir dann noch dazu schicken. Bei den Juniors, bei den Girls hoffe ich, dass Lea darf noch Girls starten. Damit haben wir da auf jeden Fall auch eine deutsche Surferin, die damit als Favoritin reingeht und halt den Schweizer Girls Parole bieten kann. Bei den Junior Man bin ich mir gar nicht sicher, wie da die Altersgrenze ist, weil ich glaube, wir haben sowohl Toni, Maxi, Eve, die alle noch so an dieser 18er-Grenze.
Das ist ja könnte die Frage, wann sein, da der, dass es also wann das da der letzte Stichtag Jahr ist.
Also wenn könnte, das der Stichtag ja. ist und wir mit Toni, Maxi und Eve da reingehen, jo, dann, dann würde ich 1, 2 und 3 sehen. Ich weiß gar nicht, wie wir dürfen starten. Und auch bei den bei den Masters sind die Schweizer schon auch stark. So, ne? So, der Reini darf wahrscheinlich surfen. Ich hab, man munkelt, dass Chili wohl starten darf bei den Schweizern.
Der hat übrigens random einen Backflip gezündet irgendwie auf dem Boden jetzt. Aber ich wusste gar nicht, dass er sowas drauf hat.
Hat er das auch letztens beim Wakeboard gemacht. Chili war alte Wakeboard-Legende.
Okay.
Also und der hat richtig Bock. Also der hat mir erzählt, dass er Bock hat, für die Masters zu starten. Also ich glaube, das wird nochmal ein ganz richtig cooles Event. Und ich bin gespannt. Auch einfach wieder was Neues, ne? Also,
ja. Und vor allem, dass wir halt auch noch weiterhin Rapid Surfen sehen können jetzt in der Saison. Also für alle da draußen, es geht noch weiter. Ihr habt die Möglichkeit, Wettkämpfe dann zu sehen. Nicht bei uns auf Twitch, aber in anderer Form. Heißt, ihr könnt eure Athleten und Athletinnen begleiten, die ihr begleiten möchtet und für sie routen. Deswegen ist es, ich freue mich da sehr drauf. Ich werde es dann auch aus wahrscheinlich Zuschauerperspektive beobachten.
Vielleicht machen wir eine Watch-Party.
Wir könnten eigentlich eine Watch-Party machen.
Eigentlich könnten wir eine Watch-Party, weißt du? So, können wir uns da nicht so, zufällig einer eine GoPro aufgestellt und wir, wir machen das hier wir zeigen das gar nicht, sondern wir reden einfach nur. Die Leute müssen dann selber auf dem Stream gucken und machen uns auf dem zweiten Bildschirm und hören uns nur an.
Ja. Die können uns wie beim Doppelpass, können sie uns dann zugucken, wie wir da über den Contest reden.
Also, Herr Spontent, wir haben da eine Idee.
Ja, ich will die Folge hier natürlich heute auch beenden, wie ich sie angefangen habe, indem wir einmal ganz kurz über dich sprechen, weil bei dir gibt es ja jetzt auch eine kleine Veränderung. Du hast ja gerade gesagt, du sitzt in Berlin, heißt, du sitzt nicht mehr in Langenfeld. Du bist jetzt beruflich im Wellenwerk tätig und arbeitest da und mit deinem guten Freund Hannes und wohnst sogar zusammen. Aber wie ist da die Lage und wie kam das zustande? Warum wurde es Berlin am Ende?
Boah, das war, also hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass es mich mal nach Berlin verschlägt, hätte ich, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Ich habe immer gesagt, Berlin ist irgendwie, ich konnte irgendwie damit nichts anfangen. Für mich war das irgendwie immer groß und irgendwie angsteinflößend, irgendwie voll viel. Und das Einzige, was ich dann in Berlin irgendwie kannte, war das Wellenwerk. Und dann war ich im Prinzip letztes Jahr hier ja für die Berlin Open, die ich ja zusammen mit Hannes damals organisiert habe. Quasi im Herbst und dann war ich im Winter halt eine Weile hier und dann war ich in Indonesien und dann bin ich wiedergekommen, dann waren wir quasi wieder hier für die Surfmasters und irgendwie hat sich das von den Surfmasters, als ich von Langenfeld nach Berlin hergefahren bin, irgendwie angefühlt, als würde ich ein bisschen nach Hause kommen.
Okay, krass.
Und dann spaziere ich da rein und dann das erste kommt mir Malte entgegen, wer Malte kennt, der Typ ist 2 Meter groß, hat riesen Arme und Pranken, öffnet die Arme und sagt, ach, der verlorene Sohn ist nach Hause gekehrt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist es so. Und dann gab es halt so ein bisschen personale Veränderungen hier und dann sind so 1, 2 Anspielungen gekommen nach dem Motto, hast nicht Bock hier zu bleiben, hast nicht Bock das zu managen, bla bla bla. Und dann habe ich so, ist das jetzt eigentlich ein Joke oder ist das ernst? Und dann so, kann dann so ein bisschen so wie wenn du flirtest.
Ja, ja, klar.
So, du fängst an zu flirten und du guckst mal, wie der andere darauf reagiert. Und auch mal wird so aus einem Spaßflirt so auf mal so, okay. Und dann standen wir da
serious.
So. Ja, und dann standen wir da so und dann haben wir kurz gesprochen und gesagt, eigentlich wird es voll passen. Und why not? So, ne? Und ich sehe das Potenzial hier total. Jeder liebt Berlin, die Welle, jeder liebt die Leute hier, die ganze Location. Und ich habe mich irgendwie voll wohl gefühlt und dann haben sie gesagt, komm. Ja, es ist Zeit, auch mal was Neues zu machen. Ich war 6 Jahre in Langenfeld an der Welle und habe es total genossen, habe viel gelernt. Ohne Langenfeld, wie gesagt, wäre ich jetzt auch heute nicht hier, wo ich hier bin. Und das ist einfach, glaube ich, so der nächste Step. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und es ist immer noch total abgefahren.
Ja.
Wir sind in Berlin. Und jetzt am Wochenende auch, dann waren wir irgendwie in einer Session und dann hat einer gefragt, sagt, wo kommt ihr eigentlich her? Und dann meinte ich so, die beiden aus Zürich und wir beide aus Berlin. Ich kann gesagt, komm aus Berlin. So, aber ich bin jetzt kein Berliner, so, aber ich kann mich jetzt irgendwie schon mit dieser Welle identifizieren und irgendwie mit dem Team und ja, freue mich total und bin gespannt, was noch kommt.
Ich glaube, das hatten wir ja auch schon so wahrgenommen. Jetzt nicht unbedingt explizit auf dich bezogen, aber dass Berlin ein sehr, sehr herzliches, sehr harmonisches Umfeld ist, wo es allen Leuten Spaß macht. Das ist da wie eine große Familie. Und ich glaube, ganz ehrlich, Surfen ist deine Leidenschaft. Berlin, die Leute gefallen dir, wenn du irgendwie das vereinen kannst, Arbeit und dann auch noch das Miteinander und darin aufgehst und glücklich bist, dann ist es ja auch der perfekte Job. Also ich glaube, jeder hätte es dir auch geraten, wenn du so empfindest, um das mal ein bisschen auf süß sozusagen, ne?
Ja, danke. Ja, also jedem, mit dem ich drüber dann gesprochen habe, war so, hey, irgendwie passt's und irgendwie kann man sich's gut vorstellen. Voll, also ich kam ja auch her für vor 2, 3 Jahren das erste Mal auch da für einen Contest und dann irgendwie hat es sich von Anfang an total herzlich angefühlt und das ist auf jeden Fall was wir uns beibehalten wollen. So wie ich aufgenommen wurde, möchte ich auch alle anderen, also wer das gerade hört und sagt, hey, ich habe Bock zu surfen und ich komme vorbei, seid immer herzlich willkommen. Schreibt uns auch gerne sonst irgendwie vorne eine Nachricht, ich bin da, macht mal meine Session zusammen. Die Welle ist geil, das Wasser ist unfassbar warm, aber auch hier ist man vor der Sonne geschützt und im Winter ist es sowieso tropisch, wir haben leckeren Kaffee, wir haben gutes Essen. Es gibt keinen Grund, nicht vorbeizukommen.
Ja.
Bisschen Werbung in eigener Sache, aber es ist halt
aber absolut Sinn. Verständliche Werbung, weil ich kann es genau, also ich würde es genauso sagen und ich habe keine Berührungspunkte mit Berlin, wo ich jetzt sage, die Welle muss gut sein. Also ich würde es trotzdem genauso sagen, weil es einfach so ist. Es ist keine Werbung dann in dem Sinne. Also wer in Berlin ist, muss das ausprobieren. Das ist wirklich, es ist mega geil. Und genauso hatten aber auch die anderen Stops ihren Flair. Irgendwie auf ihre andere Art und Weise. Aber ich erinnere mich in Langenfeld an die Ultras, die da mit Kostüm und Bengalos unterwegs waren. Ich erinnere mich an Osnabrück, wo wir das erste Mal dann in der Mall den Contest ausgetragen haben und da ganz neue Leute zugeguckt haben. Es Rheinriff sowieso wieder mit ihrem Hexenkessel, den sie dann gebildet haben und eine richtig geile Stimmung an den Tag gelegt haben. Und Freiburg jetzt am Ende sowieso gepaart mit dem sportlichen Aspekt und auch den Temperaturen und diesem besonderen Flair, was wir dort hatten. Also jeder Tourstop hatte auf seine Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sich gerne daran zurückerinnert und vor allem auch gerne wieder zurückkommt. Und das finde ich halt ultra geil. Und da hatten wir, glaube ich, die genau richtigen Standorte auch für diese Saison ausgewählt. Ey, Maurice?
Ja, also ich glaube auch, man hätte die Story nicht besser schreiben können. Ja, wie du sagst, wir hatten unfassbar gutes Surfen, viele verschiedene Sieger, 3 bei den Männern, 3 bei den Frauen. Wir haben unfassbar unterschiedliche Locations. Und um auf den Anfang zurückzukommen, hätten wir, als wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, hättest du mir das Storybook damals schon so zugeschoben, wie wir die Saison durchbringen, hätte ich gesagt, yo, unterschreibe ich genau so, lass das genau so rüberbringen. Und am Ende ist es wahrscheinlich sogar noch besser gekommen. Von daher, auch Props an uns, möchte ich da mal sagen. So, auch an euch natürlich, weil ohne euch wäre es halt nicht so, wie es ist. Ich habe es immer geliebt, da bei euch auch im Studio zu sitzen. Ich habe gesagt, ich fühle mich wie bei einem großen Fernsehanbieter, der auch mit S beginnt. Und ich fand es einfach, es war ultra professionell aufgezogen und wieder deswegen hat es ja auch jeder gemacht. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie gefragt habe, hey, willst du später noch spontan ins Studio? Hat er so, ja, sofort, weil jeder möchte irgendwie Teil und die ganze Orga-Crew, wer noch dahinter steckt, ob es O2 oder BSP und wie sie alle heißen. Also jeder Einzelne hat da wirklich einen geilen Job gemacht. Von daher auch hier mal an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön.
Danke, das nehm ich mit und kann ich nur zurückgeben. So, und bevor wir jetzt hier in Schmeicheleien verfallen und das hier ausahndet und zu schnulzig wird, wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deinem Weg. Wir wünschen vor allem allen Riderinnen und Ridern da draußen viel Erfolg, wo es noch sportlich weitergeht, und bedanken uns da auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wird wahrscheinlich auch noch weiteres geben, also bleibt auf jeden Fall gespannt. Checkt auch immer wieder Instagram aus, wenn da Infos kommen. Es wird jetzt nicht das letzte Mal in dem Jahr sein, wo ihr von uns gehört habt. Aber für den Moment machen wir die O2 Surf Masters zu. Es hat riesig Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns dann in der kommenden Saison wieder. Und Maurice, vielen Dank, dass du Teil dieser letzten Folge zu den O2 Surf Masters in dieser Saison wurdest.
Vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Ey, und sag aber noch einmal dein Auto. Ich will's
ein letztes
hören.
Mal. Die Flut verabschiedet sich, aber der Flow bleibt. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.